gut, Glauben ist besser. Der Text, dem die Jahreslosung entnommen ist, greift dieses Spannungsverhältnis von Sehen und Glauben auch auf und kommt aus dem Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Und in meiner Predigt habe ich mich inspirieren lassen von einer Andacht von Andreas Malessa. Er greift da auf, dass in dieser Geschichte eben diese Spannung zwischen Sehen und Glauben so deutlich wird. Und das Wunderbare an dieser Geschichte und an so vielen Geschichten im Alten Testament ist, dass die so herrlich menschlich sind. Klar, es geht um Gott, um seine Verheißung eines Nachkommen für Abraham und dass daraus eben dieses große Gottesvolk und dieses Land werden soll, aber es geht eben auch um was ganz Menschliches, um den verzweifelten Kinderwunsch einer älter werdenden Frau, um einen Mann, der schon seit 10 Jahren im gelobten Land wohnt und immer noch nicht das Versprechen Gottes erfüllt bekommen hat, dass er einen Sohn bekommen soll. Es geht um eine rechtlich zwar einwandfreie, aber menschlich hochproblematische Möglichkeit für Abraham, einen Erben zu bekommen. Es geht um Minderwertigkeitsgefühle, um Hochmut, um Recht und Unrecht, um den Umgang mit Konflikten. Und wenn wir uns die Wirkungsgeschichte von dieser Stelle im Alten Testament einmal anschauen, dieser Patchwork Familie, dann könnten wir von dieser Stelle aus auch das Verhältnis von Judentum, Christentum und Islam anschauen und uns darauf beziehen. Eine Auslegung dieser uralten Geschichte könnte also an ganz vielen Stellen andocken, ganz viele Themen anschneiden. Die Jahreslosung konzentriert sich dabei nur auf einen Aspekt. Ein Aspekt, der in der Geschichte eher eine Randnotiz ist, zu sein scheint und es doch in sich hat. Es geht um die ganze verfahrene Situation in dieser komplizierten Dreiecksbeziehung zwischen Abraham, seiner Frau Sarah und der Magd Hagar und wie diese eskaliert. Rolf, ich glaube, mit dem ersten Klick musst du mir wieder helfen. Hagar, die laut 1. Mose vom sehenden Gott spricht, war selbst zunächst eine Übersehene. Bitter hat sie erfahren müssen, was es bedeutet, benutzt zu werden. Ich glaube, man kann zu Recht auch sagen, missbraucht zu werden. Hagar war eine Sklavin, genauer gesagt die persönliche Haussklavin von Sarah, der Frau des Stammvaters Abraham. Sarah und Abraham, ein durchaus wohlhabendes älteres Ehepaar mit einem wunden Punkt. Sie hatten keine Kinder. Dabei, so erzählt es, die biblische Geschichte hat doch Gott selbst Abraham dieses große Versprechen gegeben, dass er nicht nur einmal Vater werden würde, sondern Vater eines ganzen Volkes. Doch es will nicht klappen mit der Zeugung. Und beide scheinen die Geduld zu verlieren. Sie entscheiden sich für eine Leihmutterschaft. Damals gar nicht so unüblich, so gibt Sarah ihrem Mann den Segen, dass er mit der Sklavin Hagar schlafen darf. Und das daraus resultierende Kind wird dann erbrechtlich eingefügt in die eigene Stammeslinie und gilt als eigener Erbe. Und so kommt es auch. Hagar wird schwanger. Wie muss sich Hagar gefühlt haben? Schaut sie euch mal an. Die Übersehene. Als Gebärmaschine für Abraham. Missbraucht als Mittel zum Zweck. Oder vielleicht doch mit dieser ganz kleinen Hoffnung, eben nicht nur eine Sklavin zu sein. Damit jetzt doch ein wenig Anerkennung zu bekommen, gesehen zu werden. Mit der Schwangerschaft wächst auch bei Hagar das Gefühl, ich bin nicht nur eine Sklavin, Ich habe einen Wert. Ich habe eine Bedeutung. Doch als Sarah, die Herrin, das mitbekommt, holt sie Hagar, ihre Sklavin, sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Frau, die durch die eigene unerfüllte Schwangerschaft gekränkt und durch diesen Deal gedemütigt ist, behandelt die hochschwangere Hagar so herabwürdigend, dass diese Hochschwanger in die Wüste flieht. Und ich halte inne. Ich pausiere diese Geschichte und ich sehe Hagar an und frage mich selbst: Wo fliehe ich in die Wüste? Wo stehe ich so unter Druck? Wo habe ich eine Herausforderung in meinem Leben, Probleme und Schwierigkeiten, die mich verzweifeln lassen? Wo fühle ich mich nicht gesehen? Wo bin ich am falschen Platz? Wo fühle ich mich gar missbraucht? Dort draußen in der Wüste erscheint Hagar ein Engel des Herrn. Und dieser Bote Gottes eröffnet ihr einen Weg aus dieser verfahrenen Situation. Ein Weg, der keine Flucht ist, sondern vielmehr ein Rückweg in dieselbe Situation, aber unter veränderten Bedingungen. Und damit ist das Problem nicht gelöst. Und ich persönlich muss sogar sagen, ich finde das höchst problematisch, fast sogar grob fahrlässig, dass ein Engel des Herrn eine Frau in dasselbe Missbrauchssystem wieder zurückschickt und sagt: Geh wieder zurück. Ich tue mir damit schwer, weiß nicht, wie Gott sich das gedacht hat. Und einige Kapitel später erfahren wir, dass sich diese Situation nicht gelöst hat. Denn Hagar flieht wieder in die Wüste, da mit ihrem heranwachsenden Sohn. Und ich fühle mich bestätigt darin, dass da wohl irgendwas schiefgegangen ist. Aber ich spüre, dass es Gott wichtig ist, hier nicht wegzurennen, sondern eine Lösung zu suchen, in der das Problem gelöst wird. Hagar soll spüren, dass vor Problemen nicht zu fliehen ist, sondern dass man erst, indem man durch sie hindurchgeht, zu einem tieferen und reicheren Leben finden kann. Und die Erfahrung, die Hagar auf diesem Weg macht, und das nicht nur einmal, ist, dass sie in ihren Problemen nicht alleine ist. Immer kann sie mit der Aufmerksamkeit und Zuwendung Gottes rechnen. Und diese Erfahrung verdichtet sich wie so oft im Alten Testament in den Namen des Ortes. Ganz oft im Alten Testament haben die Namen eine tiefere Bedeutung und verkörpern etwas. Und so auch hier. Der Ort, an dem diese Geschichte spielt, der Brunnen, heißt Beer Lahai Roi, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Der Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Wie bei Thomas, dem Zweifler, geht es hier also um das Sehen. Aber nicht darum, dass wir Gott sehen, sondern dass Gott uns sieht, dass Gott nach uns schaut. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Gedanken in der Beziehung Gottes zu uns, denn ich bin sehr davon überzeugt, dass es nicht so arg darauf ankommt, dass wir Gott sehen, sondern dass es viel wichtiger ist, wie Gott uns sieht. Dass es viel wichtiger ist, dass Gott uns sieht. Ich weiß, wir singen und beten ganz oft, wir wollen mehr von Gott sehen, mehr seine Herrlichkeit schauen. Aber wenn man das mal ganz wörtlich nimmt, dazu in die Bibel schaut, dann merkt man, das ist hochproblematisch. Das ist sogar gefährlich. Es gehört zum Wesen Gottes, unsichtbar zu sein. Selbst Mose, einer der größten Glaubenshelden der ganzen Bibel, von dem es heißt, er hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet, wie mit einem Freund. Als Mose Gott einmal bittet, ihn sehen zu dürfen, sagt Gott: Nein. Kein Mensch kann mich sehen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und die Lösung ist, Gott sagt: Stell dich in diese Felsspalte. und ich gehe vorbei. Und wenn ich vorbeigezogen bin, dann darfst du mir hinterher schauen. Gott sehen zu wollen, ist zumindest in diesem erdlichen Leben, glaube ich, keine gute Idee. Der Gott in der Bibel ist und bleibt ein unsichtbarer Gott. Und das biblische Gebot, sich von Gott kein Bild zu machen, lässt sich wohl auch so verstehen, dass dadurch seine Unsichtbarkeit und die Heiligkeit Gottes geschützt wird. Und die Unverfügbarkeit. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren für menschliche Interessen. Er bleibt der Unsichtbare, der ganz andere. Ein zweites Beispiel. Als damals der erste Tempel gebaut wurde in Jerusalem, da bringen die Priester die Bundeslade in den Tempel hinein. Das ist dieser große Kasten, wo die 10 Gebote drinnen sind. Und auf einmal heißt es, da erfüllte eine Wolke den Tempel, sodass die Priester nicht mehr die Hand vor dem Gesicht sehen konnten. Es wurde unsichtbar, nicht mehr sichtbar. Die Heiligkeit Gottes hat den Tempel in Besitz genommen und Salomo, der König, sagte, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt, er aber will im Dunkeln wohnen. Gott bleibt ein Geheimnis. Unverfügbar, nicht greifbar, nicht sichtbar, nicht zu manipulieren, nicht zu vereinnahmen. Wir können Gott nicht zu unserem Handlanger machen. Gott will frei bleiben. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass Gott sich trotzdem erfahrbar macht. Dass er sich offenbart, identifizierbar wird durch das, was er tut, was er gesagt hat, wie er uns begegnet. Und diese Erfahrung macht Hagar in der Geschichte. In der Not kommt ein Engel des Herrn und spricht sie an. Und als ihr klar wird, dass Gott selbst es ist, der durch diesen Boten zu ihr gesprochen hat, gibt sie Gott einen neuen Namen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redet. Jetzt kommt die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für ein fantastischer Name für Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der nach mir schaut. Du nimmst mich wahr. Du übersiehst mich nicht. Du siehst nicht weg. Ich bin dir nicht egal. Du kümmerst dich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für ein fantastischer Name. Und wieder halte ich in der Geschichte inne, denn ich spüre, wie mich dieser Moment anrührt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es weckt eine Sehnsucht in mir, das will ich auch haben. Gesehen werden, nicht nur von den Menschen um mich herum. Die Menschen sehen mich oder sehen mich nicht, übersehen mich vielleicht manchmal oder in einem falschen Licht. Nein, ich will von Gott gesehen werden. Ganz ehrlich und echt, ohne Maske, ohne mich verstellen zu müssen. Ich will von Gott gesehen werden mit einem Blick voller was? Wie sieht Gott uns an? Wie sieht Gott jetzt dich an? Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar, die Sklavin, und macht damit etwas Außergewöhnliches. Denn damit, und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo die Bibel von der Norm abweicht. Sie, eine Frau, eine Sklavin, eine missbrauchte Sklavin, eine Ausgestoßene, gibt Gott einen Namen. Aber nicht nur irgendeinen Namen, den ersten Namen in der Bibel gibt sie als Frau Gott. Der erste Name im Alten Testament. So ist Gott. Gott gibt seine besondere Aufmerksamkeit denen Menschen, die am Rand stehen, den Ausgegrenzten, den Verlorenen. Gott ist der unsichtbare, der unverfügbare und doch erfahrbare Gott. Manchmal fällt es uns schwer, das zu glauben, dass Gott wirklich so ist, ein Gott, der uns sieht. Und es gibt Situationen, in denen man es einfach nicht wahrhaben will, weil man Gott nicht spürt, nicht als den Anwesenden, sondern als den Abwesenden. Nicht als den, der uns sieht, sondern man meint, übersehen zu werden. Selbst Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manchmal sehen wir nichts von der Herrlichkeit Gottes. Manchmal verhüllt eine Wolke aus undurchdringlichem Dunkel unsere Sicht und dann erschließt sich erst im Nachhinein, wenn überhaupt, dass Gott auch im Dunkeln wohnt oder auch im Dunkeln nach uns schaut. Hagar bringt das in dieser Geschichte wunderbar auf den Punkt. Sie gibt Gott nicht nur einen neuen Namen, du bist der Gott, der mich sieht, sie begründet diese Namensgebung auch aus einer Erfahrung heraus, die sie mit Gott gemacht hat. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach, gewiss, ich habe hier hinter dem hergeschaut, der mich angesehen hat. Ich habe hinter dem hergeschaut, der mich angesehen hat. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir machen können. So wie Mose, so wie Hagar, hinter Gott herschauen, weil er uns angeschaut hat. Vielleicht können wir überhaupt nur etwas von Gott erfahren und lernen, wenn wir hinter ihm herschauen. Erkennen, welche Spuren er gelegt hat in unserem Leben und auf der Welt. Nicht ohne Grund nennen wir uns Nachfolgerinnen und Nachfolger. Wir laufen hinter Gott her, seinen Spuren nach, den Zeichen, die Gott oder sein Sohn auf der Welt hinterlassen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mit diesen Worten dürfen wir in ein neues Jahr starten. Gesehen von Gott, in dem Wissen, dass Gott zu sehen nicht so wichtig ist, als von ihm gesehen zu werden. Das wünsche ich uns, dass wir immer wieder neu in den hellen Momenten und in den dunklen Momenten genau diese Gewissheit haben dürfen. Gott sieht uns. Amen. Dieses Lied, was